Oh, ein Anruf aus der Schweiz. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Ketzer-Podcast, hallo?
Grüezi, hier ist Professorin Katrin Altweg. Ich bin Astrophysikerin und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Na, dann schießen Sie mal los.
Beschäftigt man sich mit der Astrophysik, gibt es Fragen, von denen ich genau weiß, dass man sie nicht beantworten kann.
Ach ja? Was denn?
Das kann ich nicht beantworten.
Was?
War nur Spaß. Zum Beispiel, was liegt außerhalb des Weltalls?
Was liegt außerhalb des Weltalls?
Es gibt Einsteins These, die sagt, ohne Materie gibt es weder Raum noch Zeit.
Na, das klingt doch plausibel.
Und damit ist die Frage nach dem Außerhalb erledigt, denn demnach gibt es doch nichts.
Okay, damit ist die Frage, was liegt außerhalb des Weltalls, doch beantwortet.
Aber für mich als Mensch gibt es trotzdem immer ein Außerhalb.
Aber Sie haben doch gerade gesagt, dass dort nichts...
Das Problem ist, dass wir uns nichts nicht vorstellen können.
Nicht vorstellen?
Wann immer man sich nichts vorstellt, stellt man sich ja doch etwas vor. Auch wenn das nur Dunkelheit ist.
Das ist ja nicht auszudenken.
Sagt also jemand, es gäbe kein Außerhalb, macht mir das einen Knopf ins Gehirn. Das geht für mich nicht drauf.
Ein Knopf ins Gehirn?
Darum glaube ich schon, dass es eine weitere Dimension gibt. Eine, die wir nicht verstehen. Ich stelle mir Gott nicht personell vor, sondern als eine göttliche, alles umschließende Dimension.
Frau Altweg?
Ja?
Wenn Ihnen die Vorstellung vom Nichts einen Knopf ins Gehirn macht,
ja?
Warum stellen Sie sich da nicht einfach nicht nichts vor?
Der Knopf in meinem Kopf!
Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter und Mitstreiterinnen, Iska, Christian und Matthias. Hallo.
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 Hi.
Unsere Themen heute: als dummer Anruf vorbereitet von Matthias, Wissenschaft und Glaube, schließen Sie sich aus? Fragezeichen. Und von Christian, die Göttin der Sendung, Usume oder so ähnlich. Und von Iska, ein sehr spannender Beitrag, The Silence in the House of God, Missbrauch gehörloser Schüler durch einen katholischen Priester über 20 Jahre lang. Kommen wir aber erst zum dummen Anruf. Matthias, du hast dir den Anruf ausgesucht. Worum ging es bald dabei genau? Führ uns mal ein.
Ja, auf dem ATS Media Blog, dem AMB, wurde neulich auf ein Interview hingewiesen unter dem Titel »Kann man gläubig sein als Astrophysikerin?« Und das Interview stammt übrigens aus einem Buch mit Gesprächen über den Glauben. Der Titel ist »Ich glaube, mir fehlt der Glaube«. Die Bandbreite der Gespräche reicht von Katrin Avi, »Ich bin ein Kanal für Nachrichten aus dem Universum« und Marcel Steiner, Ayahuasca hat eine ähnliche Energie wie die Heilige Maria, bis zu Dorothea Lüdeckens. Religion und Spiritualität per se als etwas Gutes zu sehen, ist gefährlich. Und Valentin Abgottschwun, hey, der kommt aus der Schweiz, der muss da die Frau Altweg kompensieren. Die Religionen sind in einem großen Ausmaß schädlich. Also das ist das Kapitel mit Valentin Abgottschwun. Das Buch ist im Theologischen Verlag Zürich erschienen, mit freundlicher Unterstützung der reformierten Kirche des Kantons Zug, der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Zürich und der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Zürich. Also kommt von der theologischen Seite, aber es sind auch Kritiker, die dort zu Wort kommen. Ja, aber jetzt zu dem speziellen Interview mit Katrin Altweg, einer Astrophysikerin. Die hält Glaube und Wissenschaft für vereinbar und bringt dafür die üblichen Bullshit-Argumente vor. Und gerade weil diese Argumente so dumm sind, aber gleichzeitig so oft vorgebracht werden, dachte ich, wir können die ja mal unter die Lupe nehmen. Und mir ist in der Vorbereitung auch erstmal deutlich geworden, wie offensichtlich falsch diese Argumente sind. Und als Sahnehäubchen zeigte sich dann eben, dass das Interview auch eine gute Vorlage für den dummen Anruf hergegeben hat. So, und der Anruf ging ja um die Frage oder um das Problem von Frau Altweg, dass sie meint, man kann sich nichts nicht vorstellen. Und ich wiederhole nochmal, was sie sagt. Beschäftigt man sich mit der Astrophysik, gibt es Fragen, von denen ich genau weiß, dass man sie nicht beantworten kann. Zum Beispiel, was liegt außerhalb des Weltalls? Es gibt Einsteins These, die sagt, ohne Materie gibt es weder Raum noch Zeit. Und damit ist die Frage nach dem Außerhalb erledigt, denn demnach gibt es dort nichts. Aber für mich als Mensch gibt es trotzdem immer ein Außerhalb. Denn das Problem ist, dass wir uns nichts nicht vorstellen können. Wann immer man sich nichts vorstellt, stellt man sich ja doch etwas vor, auch wenn es nur Dunkelheit ist. Sagt also jemand, es gäbe kein Außerhalb, macht mir das einen Knopf ins Gehirn, das geht für mich nicht auf. Darum glaube ich schon, dass es eine weitere Dimension gibt, eine, die wir nicht verstehen. Ich stelle mir Gott nicht personell vor, sondern als eine göttliche, alles umschließende Dimension. Ja, und Frage in die Runde, was könnten Schwachpunkte dieser Überlegungen sein? Christian?
Ja, also der erste Punkt ist natürlich, dass es dem Universum scheißegal ist, was die Frau Altweg vorstellen kann und was nicht. Das Universum ist, wie es ist, und wir können versuchen, es zu verstehen und untersuchen, wie es funktioniert. Aber was sie sich vorstellen kann oder nicht, das hat jetzt nichts damit zu tun, was im Universum vorhanden ist. Also wenn sie sich nichts vorstellen kann, dann ist das nicht das Problem vom Universum, sondern ist das ihr Problem. Der zweite Punkt, es gibt Religionen, die beschäftigen sich mit der Vorstellung vom Nichts, das ist der Buddhismus. Die sitzen den ganzen Tag rum, meditieren und versuchen an nichts zu denken die ganze Zeit. Das ist sozusagen der Kern des Meditierens. Und dann muss die Frau Altweg vielleicht einfach mal eine andere Religion aussuchen, wo man die ganze Zeit im Schneidersitz rumsitzt und versucht, Löcher in die Luft zu starren und dabei auf keine Gedanken kommt, weder du Dumme noch Gute. Und das Letzte ist natürlich auch eine Tautologie, denn es ist ja so, dass wenn man denkt, dann denkt man schon. Und wenn man nicht denkt, dann denkt man nicht. Also wenn sie versucht, sich nichts vorzustellen, stellt sie sich schon was vor. Und damit kommt sie in einen logischen Hebel oder einen logischen Würgegriff von sich selbst, weil sie versucht, sich etwas vorzustellen, was nicht ist. Und drittens, man kann sich sehr gut, wenn man sich mal versucht vorzustellen, man hat die drei Dimensionen, oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. Jetzt stellt man sich einfach noch eine Dimension drauf vor, die senkrecht drauf ist. Also auf den drei Dimensionen eine senkrechte Dimension, also nicht Zeit, sondern dann merkt man, oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist genau das, was sie beschrieben hat. Das ist ihr Gott oder ihre Dimension. Es gibt physikalische Modelle, die gehen mit höheren Dimensionen aus und das können sich viele nicht vorstellen. Also ist das Nicht-Vorstellen dann doch möglich? Offensichtlich. Es ist einfach abstrus.
Mir fällt vor allem auf, dass sie springt von als Mensch nicht vorstellbar. Da würde ich ihr zustimmen und ich kann es auch nachfühlen, weil ich kann mir das auch nicht vorstellen. Man denkt sich doch, genau wie sie sagt, immer, ja, was ist denn dann trotzdem irgendwie außerhalb oder so, ja. Aber wenn sie jetzt sagt, also deswegen eine weitere Dimension, dann verstehe ich das Wort deswegen nicht, weil das hat miteinander gar nichts zu tun. Vielleicht kann man sich es einfach nicht, vielleicht ist da einfach gar nichts, was man sich vorstellen soll. Und vor allem, Gott ist ja ebenfalls nicht vorstellbar. Da wird sie ja auch nicht schlauer. Ne? Das ist ja dann im Grunde auch dann nur eine Fantasie oder sowas. Und der wichtigste Punkt ist aber so dieser Lash-Twist. Ja? Gefragt wurde sie als Wissenschaftlerin und die Sprache der Wissenschaft ist eben präzise, mathematisch und so weiter. Manche Dinge kann man sich eben nicht vorstellen und deswegen hat man eben die Mathematik oder was weiß ich was. Sie antwortet aber als normale Privatperson, die sich halt dann irgendwas vorstellt und so weiter. Die Welt ist uns der menschlichen Vorstellungskraft entzogen, das weiß die Wissenschaft. Und das muss man den Leuten einfach sagen, ein Ende aus. Ja, und so, dass sie praktisch zurückfällt auf ihr Katholikendasein, das finde ich dann irgendwie so ein bisschen komisch, weil die Leute denken jetzt, sie offenbart jetzt irgendwie eine Einsicht und wenn es auch nur schemenhaft ist, aus ihrem Wissen als Wissenschaftlerin heraus dabei, tastet sie ihr Wissenschaftlerwissen in dem Punkt ja gar nicht an.
Zum einen müsste sie ja eigentlich erkennen, dass die Argumentation mit dem eigenen Unverständnis nicht plötzlich irgendwelche neue Dimensionen begründen kann. Sie sagt zwar, sie glaubt nicht an einen personalen Gott. Woanders sagt sie aber in dem gleichen Interview, dass also diese Dimension, die soll jetzt irgendwie auch noch alles geplant haben, dass es schön wird. Und da würde man normalerweise eine Persönlichkeit mit verbinden. Ne? wie dem auch sei. Also, dass man sagt, ich verstehe es nicht oder ich kann mir das nicht vorstellen, deshalb glaube ich das, meine ich, müsste eine Wissenschaftlerin erkennen, dass das nicht geht. Dann ist es natürlich schon, ihr habt auch schon darauf angespielt, ein Fehler, wenn man sich nichts vorstellen will. Das kann nicht gut gehen, weil man ja sich irgendwas vorstellen muss. Und deswegen habe ich mir hier quasi für mich selber notiert, nichts muss man sich nicht vorstellen, sondern das muss man akzeptieren. Ne? Man könnte ja auch fragen, was war vor meiner Geburt? Da waren wir ja quasi selber dabei, ne? Vor unserer Geburt. Also so, wie man sich da, aber da muss man halt akzeptieren, dass da nichts war. So. Außerdem, kleine Hilfestellung für Frau Altweg. Wie so oft bei gläubigen oder spirituellen Menschen ist schon die Frage schlecht gestellt und bringt einen auf den Holzweg. Was liegt außerhalb des Weltalls, beinhaltet ja bereits die Vorstellung, dass es dort irgendwas gibt. Und wenn die Antwort dann nichts lautet, beißt sich das, das ist dieser Würgegriff, von dem du gesprochen hast, Jörn, dann beißt sich das mit der Vorstellung, dass da was ist. Und das verursacht dir diesen Knopf im Gehirn. Eine bessere Frage wäre, gibt es etwas außerhalb des Universums? Ja, und dann stellt sich das Problem überhaupt nicht, dass die Frau Altweg hat. Das sind immer so Dinge, wo ich mich frage, gut, dass es jetzt nicht jeder Einzelne drauf kommt, okay, aber dass dieser Bullshit so allgemein immer akzeptiert wird. Ne? Der Grund, warum ich das besprochen habe oder jetzt hier besprechen wollte, ist ja nicht, dass ihre Aussagen so bahnbrechend und einzigartig sind, sondern weil das so ein Gewäsch ist, dass man ständig wiederhört. Sie sagt ja selber, sie hat das an irgendeinem Forschungszentrum, wo komischerweise auch Theologen waren, haben sie das mit den Theologen sich darauf geeinigt.
Ja, das ist die pantheistische Falle, in die sie auch noch reintappt. Denn wenn ich jetzt irgendwas nehme in dem Universum und gebe denen einen Namen, nämlich Gott, sagen wir mal Löwenzahn, also könnte sagen, Löwenzahn ist jetzt Gott, und dann sehe ich Gott überall, ich sehe Gott in der Natur, ich sehe Gott, dann wird es einfach nur überschrieben. Oder hier, eine andere Dimension, ne? Gott ist das Universum an sich. Und dann ist aber das Universum nicht besser geworden. Also es erklärt auch nichts, es gibt keine Antworten. Das Universum ist immer noch so kalt und unverzeihlich wie vorher. Es gibt keine Erlösung von Krankheiten, Tod, Sünden oder was weiß ich. Es gibt einfach, das Universum ist, wie es vorher war. Einfach nur anderes Label drauf gedruckt. Das hilft überhaupt nicht. Dadurch, dass man dieses Label Gott nimmt, kommen hintendran ja quasi noch diese ganzen anderen Assoziationen, die man hat, aus frühkindlichen Kinderbibelstudien, wo dann so hübsche Geschichten sind, wo Tiere auf einer Noah, auf der Arche sind, und verbindet das damit. Das ist einfach albern. Anders kann man es nicht sagen, wenn man sagt, hier, ich habe jetzt hier meinen eigenen Gott gefunden. Und dass die Theologen da überhaupt kein Problem mitmachen, was Matthias gesagt hat, ist auch verständlich. Denn man kann sich vorstellen, Theologen sind wie Wasser auf der Straße im Winter, das sich sozusagen so kleine Spalten sucht und dort reinrinnt. Und wenn es dann gefriert, dann dehnt sich's aus und macht die Spalte größer. Und dann im nächsten Winter sickert es wieder tiefer ein und dann wird es wieder größer. Und irgendwann muss man mit der Planierraupe kommen und hat keinen Asphalt mehr, sondern muss das Ganze neu machen, weil das Ganze so porös geworden ist, dass da überall Glaube und Religion hineingesickert ist. Und die Spalten immer größer geworden ist und zerbröselt das Ganze.
Sie sagt, ich stelle mir Gott nicht personell vor, sondern als eine göttliche, alles umschließende Dimension. Und dann müsste man ja sagen, ja, was umschließt denn dann diese Dimension? Was ist denn dann da außerhalb? Und das ist im Grunde eine Paraphrasierung dessen, was der Christian vorhin gesagt hat, ne, dass es dadurch auch nicht besser wird und dass es auch nichts erklärt. Ne? Aber das ist praktisch nochmal so bildhaft auf den Punkt gebracht, ne? Dass man ja sofort, also so, wenn sie Gott wirklich, wenn Gott vor uns sitzen würde auf einem Hocker, und vorne dran 20 Stühle mit Wissenschaftlern, dann würden die doch sofort alle ihre Hälse recken und sich fragen, was ist denn hinter dem? Was ist denn, ne? Das wäre sofort uninteressant. Ja. Also nicht uninteressant komplett, ne? Aber jeder würde sich sagen, ja, aber wie geht's denn da weiter? Also insofern erklärt es nichts, ne? Naja.
Gottes Origin Story. Ja. Es ist eigentlich traurig, dass wir hier, weiß nicht, seit 15 Jahren immer den gleichen Stuss bearbeiten müssen. Gut, wenn von euch jetzt zu diesem Knopf im Kopf nichts mehr ist, würde ich zu dem Hauptthema überleiten, sind Glaube und Wissenschaft vereinbar? Also, die Interviewerin fragte, wie gehen Wissenschaft und Glaube zusammen? Und Frau Altweg antwortete, sehr gut. Mir ist es sehr wichtig zu betonen, dass sich der Glaube und die Wissenschaft nicht ausschließen. Am Center of Space and Habitability in Bern haben wir eng mit Theologen zusammengearbeitet. Wir haben uns schnell darauf geeinigt, dass wir Naturwissenschaftler fragen, wie, und die Theologen fragen, warum. Das sind andere Dimensionen, andere Ebenen. Und darum tun sich die Naturwissenschaft und die Religion absolut nicht weh. Sie überschneiden sich nicht. Ende Zitat. Und das ist natürlich die übliche Argumentation. Glaube und Wissenschaft schließen sich nicht aus, weil die Wissenschaftler nach dem Wie fragen und Theologen nach dem Warum. Und deshalb würden sich Glaube und Wissenschaft nicht überschneiden. Und weil sie sich nicht überschneiden, können sie sich ja auch nicht ausschließen. Aber gehen wir diese Behauptungen mal Punkt für Punkt durch. Ist es wirklich so, dass Wissenschaftler nach dem Wie fragen und Theologen nach dem Warum? Was meint ihr?
Nein. Was wir heute haben, sind Christen, die sie ziemlich runter sich skaliert haben auf Normalmaß und uns nicht mehr sagen, dass die Sonne das Zentrum ist oder die Erde das Zentrum oder sonst was. Sie haben sich bei den naturwissenschaftlichen Annahmen sehr zurückgenommen und nehmen nur noch das, die Brosamen, die aus der Wissenschaft kommen und vereinnahmen das dann hinterher. Wir haben hier einen zahnlosen, krallengezogenen Tiger vor uns, der sich schon stark zurückgenommen hat. Und wenn man einen Konsens versucht zu suchen und nicht auf Opposition geht, dann findet man natürlich den Konsens von beiden Seiten aus. Das ist so wie ein Nicht-Angriffspakt nach dem Motto, wir machen deinen Gott nicht kaputt und wir machen deine Wissenschaft nicht kaputt. Früher war das ja so, dass die Religiösen die Wissenschaft kaputt gemacht haben. Na, wenn irgendwas rauskam, was sozusagen nicht in den Kram gepasst hat, dann kann es schon sein, dass man umziehen musste oder herausfinden musste, ob das Jenseits existiert oder nicht. Heutzutage wird das in den zivilisierteren Teilen der Welt nicht mehr vorgenommen, aber dennoch gibt es eine Beißhemmung gegenüber Bullshit, der ernst genug vorgetragen wird. Und das ist auch bei Wissenschaftlern so, wenn dann plötzlich jemand am Tisch sitzt und sagt, ja, das hat einen schönen Talar an und so weiter oder oh, einen tollen Titel, dann versucht man den nicht quasi gleich zu sagen, alles, was du geglaubt hast, alles, was du studiert hast, ist Blödsinn, sondern versucht dann irgendwie einen Kompromiss zu finden nach dem Motto, ja, das ist dein Teil vom Tisch und das ist mein Teil vom Tisch und wir kommen uns nicht ins Gehege. Und wenn das vorhanden ist, dann darf man eigentlich die Aussagen, die getroffen werden, auch nicht allzu ernst nehmen. Denn die Frage nach dem Warum ist bei den Religiösen eigentlich nur albern beantwortet worden, weil er irgendeiner ist, der das alles gebaut hat und der wird schon seinen Grund gehabt haben. Das ist die Antwort auf Warum. Das ist absolut lächerlich. Also es die Motivation dahinter wird uns nicht sicher schließen. Und wenn wir fragen, was war jetzt seine Intention, das zu tun? Warum macht er das gemacht? Ja, das ist etwas, was uns nicht angeht. Dann ist dann quasi wieder eine Sperre. Es ist einfach keine Antwort auf die Frage, warum.
Kümmer du dich mal um deinen Bereich und lass meinen Bereich in Ruhe, weil das steckt im Grunde, glaube ich, tatsächlich dahinter, aber nicht in Form einer Kompetenzaufteilung. Jeder macht das, was er ausgebildet ist und was er am besten kann, sondern weil die Theologen immer gesagt bekommen, egal was sie vorschlagen, egal welche Thesen sie entwickeln, dann sagt dann der Wissenschaftler, ja, also dass das falsch ist, das wissen wir seit den 40ern. Und dass das falsch ist, und zwar komplett falsch, das wissen wir von dem und dem und so weiter. Ne? Das ist einfach eine sehr frustrierende Erfahrung, erstmal nur für die Theologen, aber das rückkoppelt ja dann auch auf die Wissenschaftler, für die ist es ja auch unangenehm. Und dann gibt man den Theologen mal irgendwie, wirft man ihnen was hin, was man ihnen jetzt mal gestattet und so weiter. Aber letztlich ist das, glaube ich, eine sehr einseitige, destruktive Partnerschaft, wo man sich dann einfach nicht wehtut, weil es allen wehtut. Und nicht, weil irgendwas bei rumkommt. Und ein letzter Satz von mir. Letztlich, alle wollen doch alles wissen. Dass die Wissenschaft jetzt sagt, nö, die ganz wichtigen Fragen, das ist uns machen wir nicht, das ist doch nicht glaubwürdig. Jeder Wissenschaftler wird seine Oma dafür verkaufen, irgendwas rauszukriegen. Von diesen riesigen Fragen dazu sagen, nein, und so, das finde ich unglaubwürdig. Auch also Unseriöses zu behaupten.
Ich will nochmal auf den Grundgedanken zurückkommen. Also sie behauptet, dass Wissenschaftler nach dem Wie fragen und Theologen nach dem Warum und deswegen gäbe es da sozusagen überhaupt kein Konfliktpotenzial. Aber das würde ja überhaupt nur oder könnte überhaupt nur funktionieren, wenn die Theologie nicht, sag ich mal, nicht nur im Großen und Ganzen nach dem Warum fragt, sondern wenn die nie nach dem Wie fragen würde. Ne? Denn sobald sie das einmal tut, ergäbe sich ja dieser Konflikt und das werden wir auch gleich sehen. Hinzu kommt aber noch, dass der Konflikt ergibt sich ja nicht aus der Fragestellung, sondern aus den Antworten, die gegeben werden. Ne? Und die können halt widersprüchlich sein. Und ich habe selber gar nicht fassen können, wie viele Beispiele es da zuhauf gibt aus den verschiedensten Bereichen. Also beispielsweise, wenn wir die Bibel aufschlagen, gleich zu Anfang, dann steht da nicht drin, warum Gott die Welt geschaffen hat, sondern wie er die Welt geschaffen hat. Und wenn wir am anderen Ende der Bibel gucken, dann steht da jetzt eigentlich weniger, warum die Welt endet, so wie wir sie kennen, sondern wie die Welt endet, ne? Mit den ganzen Plagen und diesem ganzen Drogentraum da und so weiter. Dann gibt es doch so Dogmen, ne? Und da gibt es irgendwie so ein paar hundert Dogmen, die haben die Einstufung höchste Glaubensgewissheit. Und das erste Dogma davon lautet: Gott, unser Schöpfer und Herr, kann aus den geschaffenen Dingen durch das natürliche Licht der Vernunft mit Sicherheit erkannt werden. Das heißt ja nichts anderes, als dass man also mit Vernunft und Naturwissenschaft Gott beweisen könnte. Wie das gehen soll, wird natürlich nicht gesagt, aber da wird quasi gesagt, das stimmt überhaupt nicht, was die Frau Altweg hier sagt, ne? Sondern wenn sie da mal genauer studieren würden, dann könnten sie Gott mit Sicherheit erkennen. Dann Dogma Nummer 44, alles was existiert, wurde seiner ganzen Substanz nach von Gott aus nichts hervorgebracht. So, und da steckt ja eine Aussage drin, wie das alles aus nichts hervorgebracht wurde. Ne? Das ist im Grunde eine Aussage, die die Wissenschaft vielleicht irgendwann mal bestätigen oder verneinen kann. Aber der Punkt ist halt, das ist eine Aussage, die sich wissenschaftlich überprüfen lässt. Genauso wie die Aussage, Maria war Jungfrau vor, in und nach der Geburt. Also lässt sich praktisch schlecht prüfen. Aber es ist eine Aussage, die ist entweder wahr oder falsch. Und das hätte sich damals prüfen lassen. So, dann habe ich hier was Interessantes gefunden. Das ist von einem deutschen Theologen, Michael Seewald. Das war so interessant, dass ich mir das gemerkt habe und jetzt Jahre später sofort gefunden habe im Internet. Dieser Michael Seewald sagt, also der spricht davon, wie die Kirche mit so Dogmen umgeht, die heute eher peinlich sind. Und hier ein schönes Beispiel. Manche dogmatischen Vorstellungen, die irgendwann nicht mehr haltbar erschienen, habe die Kirche in ihrer Geschichte schlicht nicht weiterverfolgt und auslaufen lassen. Papst Pius XII. Habe noch 1950 gelehrt, ich glaube, das war diese Enzyklika Humani Generis, die Evolutionstheorie gelte nur, wenn die Lehre der biologischen Abstammung aller Menschen von Adam und Eva davon unberührt bliebe. Ne, und das ist Quatsch, das kann man anhand dieser Gensequenzen nachweisen, dass es nicht einen Adam und eine Eva zur gleichen Zeit gegeben hat. Die brauchen das ja für die Erbsünde, die katholische Kirche. Und jetzt sagt der Seewald, davon spricht heute in der Kirche niemand mehr. Ein Beispiel für die häufigste Form der Lehrentwicklung, nicht Selbstkorrektur, sondern gewolltes Vergessen. Aber mein Punkt ist, dass die darüber nicht reden, heißt ja nicht, dass das keine Lehre ist, keine kirchliche Lehre, die mit der wissenschaftlichen Erkenntnis in Konflikt steht. Und wenn es das 1950 gegeben hat, dann heißt das eben, dass Wissenschaft und Theologie doch in Konflikt stehen können. Und 1950 haben sie auch im Konflikt gestanden. So, jetzt kommen wir zu meinen letzten beiden Gegenbeispielen. Verurteilte Irrlehren, habe ich so ein päpstliches Dokument von 1907 gefunden. Da gab es noch so Modernismus, Demokratie und Kommunismus. Da sagt also Irrlehre Nummer 11 ist, die göttliche Inspiration erstreckt sich nicht so auf die ganze Heilige Schrift, dass sie alle ihre einzelnen Teile vor jedem Irrtum schützt. Also die Irrlehre ist zu glauben, dass die einzelnen Teile nicht von jedem Irrtum geschützt sind. Wahrscheinlich wieder ein Knopf im Kopf für Frau Altweg. Aber das heißt, dass letztlich gesagt wird, die ganze Heilige Schrift sei in allen ihren Teilen vor jedem Irrtum geschützt. Und das ist ja ein Punkt, der sich nachweisen lässt. Wenn hier eine Sache behauptet wird und da die andere, also beispielsweise die Frauen kamen vor Sonnenaufgang zum Grab oder nach Sonnenaufgang zum Grab, dann passt es nicht. Dann muss irgendwo ein Irrtum drin sein und das lässt sich halt wissenschaftlich, oder so braucht man gar kein Wissenschaftler zu sein, einfach logisch. Und hier, ich hatte ja schon gesagt, dass das erste Dogma quasi im Konflikt zu dieser Auffassung steht, ne, dass man durch die natürliche Vernunft Gott erkennen kann. So, hier, Irrlehre Nummer 5 lautet, da im Schatze des Glaubens nur offenbarte Wahrheiten enthalten sind, kommt es in keiner Beziehung der Kirche zu, Urteile über die Sätze der menschlichen Wissenschaften zu fällen. Also die Irrlehre ist genau das, was Frau Altweg hier sagt, dass es der Theologie nicht, der Kirche nicht zukommt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu beurteilen. Sie weiß nicht, wovon sie redet und die Kirche lehrt in mehrerer Hinsicht genau das Gegenteil davon, was sie glaubt. Es ist eigentlich komisch, dass ihr diese Theologen, mit denen sie sich da beschäftigt hat und so eng mit denen zusammengearbeitet hat, dass die das nicht gesagt haben. Also, die katholische Kirche hält diese Auffassung, hält die Auffassung von Frau Altweg offiziell für falsch. Sie spricht offenbar nur nicht so viel darüber. So, mein Fazit zu diesem Teil lautet, also hier mit dem Wie und Überschneiden. Die Vorstellung, dass Theologie nie nach dem Wie fragen würde, ist offensichtlicher Blödsinn. Das hätte Frau Altbeck auch erkennen können. Kein vernünftiger Mensch ließe sich von dieser Behauptung überzeugen. Nur jemand, der das sowieso glauben will, ne? So ein Appeasement-Mensch, der wird diese Behauptung akzeptieren. Aber niemand, der da skeptisch ist und vielleicht Vorbehalte hat, der Kirche da zu weit entgegenzukommen. Dann die katholische Kirche hält diese Auffassung für eine Irrlehre. Kein vernünftiger Mensch würde sich davon überzeugen lassen, wenn er es nicht glauben will. Daran sieht man, dass die Behauptung, die Wissenschaftsfrage nach dem Wie und die Theologie nach dem Warum eine Nebelkerze ist, ein Taschenspielertrick, ein Denkstopper. Ne, ich spreche ja häufig davon, dass Glaube so ein Denkstopper ist. Das hört sich vielleicht erstmal gut an und ist eine Ausrede oder hört sich so an, als sei es ein Argument dafür, was du eh schon glaubst. Und dann denkt man halt nicht weiter drüber nach. Aber hier das kleinste Nachdenken oder Überprüfen über diese Aussagen zeigt schon, dass das völliger Blödsinn ist. Ja, aber ich habe noch weiter überlegt. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe und die ich euch jetzt hiermit weitergebe, ist, gibt es womöglich einen Grund dafür, dass Wissenschaftler nicht nach dem Warum fragen? Was meint ihr?
Vielleicht, weil die Frage in sich sinnlos ist, weil sie nicht falsifizierbar ist. Selbst wenn Gott uns den Grund mitteilen würde, könnten wir nicht wissen, ob er uns anflunkert. Die Frage nach dem Warum kann man nicht überprüfen in dem Sinne von falsifizieren. Ich habe das Gefühl, dass es Wichtigtuerei ist. Ich glaube, die Theologie will der Wissenschaft zugestehen, dass sie die Arbeit macht. Aber die wichtigere Frage, ne, warum wurde das gemacht, das ist praktisch das Übergeordnete, das will die Kirche in ihren Händen halten und sozusagen die Wissenschaft übertrumpfen und in Schach halten, ne, und sozusagen die Deutungshoheit irgendwie erlangen. Da ist sie aber intellektuell gar nicht in der Lage dazu. Und deswegen denke ich mir, dass Wissenschaftler sich da raushalten, weil jeder mit ein bisschen Nachdenken sehen kann, dass es unseriös ist. Das wäre so mein Raten. Ich bin ja kein Wissenschaftler.
Ja, also als Wissenschaftler hier, ich denke mal, die Frage nach dem Warum hat einen teleologischen Grundirrtum eingepflanzt. Teleologie ist ja die Lehre, dass Handlungen und Dinge für einen Zweck geschaffen worden sind, vorhanden sind. Und dass alles sozusagen dem Menschen oder einem bestimmten Menschen so eingerichtet ist, dass das so passiert, dass es genau passt. Abgesehen davon, dass es sehr egozentrisch ist, diese Vorstellung, ist das dann halt dann die nächste Frage, ist, wer hat denn das alles so schön eingerichtet, dass es so alles passt, ja? Warum ist denn der Himmel so schön blau, dass er uns so gefällt? Und das führt dann als nächsten Problem dazu, dass dann irgendwelche Geschöpfe und höhere Wesen herbeigefaselt werden, die deren Existenz dann jenseits von dem Warum überhaupt keine Berechtigung haben. In der Wissenschaft hat man sich das abgewöhnt. Das war früher so, aber ist nicht mehr so.
Also ich will nochmal auf meine eigene Frage zurückkommen, warum die Wissenschaftler nicht nach dem Warum fragen oder allgemeiner ausgedrückt, warum die sich nicht mit dem Theologiekram befassen. Und Jörn hat das vorhin schon angedeutet. Der Grund ist natürlich nicht, dass die Wissenschaftler sagen, ja, ach, das ist zwar auch alles interessant, aber damit will ich mich jetzt nicht befassen. Sondern der Grund ist, dass Wissenschaftler, das ist quasi eine Selbstbeschränkung, da bräuchte man jetzt gar nicht die Theologen, die sagen, es gibt halt Kram, da können wir nichts drüber sagen, das entzieht sich unserer Erfahrung. Und dann können wir keine belastbaren Aussagen darüber machen. Da ist eine Aussage so gut wie die andere. Und dann haben die Wissenschaftler die Weisheit, dass sie und die Bescheidenheit, dass sie dann sagen, ja, da mache ich eben auch keine Aussage darüber. Aber wenn man das jetzt weiterdenkt, dann merkt man ja, dass die Theologen da eben auch nichts Vernünftiges drüber sagen können. Von daher ergänzen sich Wissenschaft und Theologie dann überschneidungsfrei, aber nur in dem Sinn, wie sich Sinn und Unsinn überschneidungsfrei ergänzen und Vernunft und Unvernunft. Das war hier meine Erkenntnis.
Und das kann man exemplarisch sich anschauen mit der Sendung Lesch und Schwarz und was die so alle so für Formate haben. Der Lesch sagt dann, ja, die Wissenschaft, die kann nur bis hierhin, dann dürfen wir nicht weiter. Und dann sofort kommt dieser Herr Schwarz, der Theologe, dann raus und sagt, ja, ja, dann mache ich jetzt hier weiter. Und da wird es eben unseriös. Ne? Da kann man genau das sehen, was du gerade beschrieben hast. Und das finde ich echt dreist. Und er müsste erstmal darlegen, wieso er das kann.
Die Meinung von Herrn Schwarz, die mag ja unbegründet sein, aber wenn sich wenigstens alle Theologen darauf einigen würden, ne, dann wäre es ja schon mal eine Sache. Aber er kann ja, er maß sich ja quasi an, sage ich mal, als Katholik, die katholische Kirche meint ja, sie hat die Wahrheit gepachtet, jetzt quasi die richtige Meinung zu haben und alle anderen Theologen, sagen wir mal buddhistische Theologen, jüdische Theologen, muslimische Theologen, was es da alles gibt, Hindu-Theologen, weiß ich nicht, ob sie welche haben, die nimmt er alle nicht ernst. Ne? Nur jetzt sein Christentum oder seine katholische Kirche, die ist ernst zu nehmen. Da müsste er erstmal zeigen, warum er da jetzt seine Beiträge besser werden. Kann er natürlich nicht. Hatten wir ja jetzt schon besprochen. So, und einen Punkt, den will ich nochmal ganz klar deutlich machen, der hier bei euren Beiträgen auch schon mitschwang, nämlich die Frage, ist es denn überhaupt, also man kann ja die Frage, warum, für interessant halten, aber ist es vernünftig, danach zu fragen? Ist es gerechtfertigt, die Warum-Frage zu stellen, und kann man erwarten, vernünftige Antworten auf diese Frage zu erhalten?
Nein, ist es nicht, weil Sinn meint ja einen positiven Sinn. Meint ja, dass die Sache positiv wirkt für ein Ziel. Also wir würden ja jetzt nicht sagen, wir suchen einen Sinn, der darin besteht, alles, egal was, zu vernichten und zu zerstören. Sagen wir, ja, sondern intuitiv suchen wir irgendwie was Gutes. Also ich mache es konkret. Der Löwe jagt die Antilope. Für den Löwen ist es sinnvoll, dass er stark ist und schnell rennen kann. Für die Antilope, die hat eine andere Meinung. Und jetzt ist die Frage, wenn du jetzt jemanden fragst, was ist jetzt hier der Sinn, dann kriegst du von beiden unterschiedliche Antworten. Das ist eben sehr subjektiv, und insofern weiß ich nicht, ob es überhaupt eine Antwort geben kann. Und wenn man sich das Weltall anguckt, einfach wie es so ist, dann sieht man da keinen Sinn, sondern man sieht einfach nur aufeinanderfolgende Ereignisse. Und that's it.
Also ich würde das Wörtchen warum nicht als Fragewort grundsätzlich aus der Wissenschaft verbannen. Denn man könnte zum Beispiel so Fragen stellen wie, warum haben sich Federn entwickelt, obwohl die Dinosaurier, die sie hatten, gar nicht fliegen konnten? Also warum haben sich Federn entwickelt, bevor sie rumgeflogen sind? Das ist eine Frage. Dann könnte man sagen, welchen evolutionären Nutzen hatten das? Also es wäre eine Warum-Frage. Außerdem gibt es ganze Bereiche in der Wissenschaft, die sich mit Warum-Fragen beschäftigen, zum Beispiel Psychologie. Warum hat er dem anderen eins auf die Nase gegeben? Das ist eine Frage, die man stellen kann und die man dann stellt und dann versucht dann zu eruieren, was da wohl in seinem Kopf vorgegangen ist. Deswegen hat Warum sicherlich einen Nutzen in der Wissenschaft. Es ist nicht so, dass wir nie wagen, warum. Es gibt aber andere Bereiche, gerade in der Physik, wo das Warum quasi in den Hintergrund tritt, weil es einfach keine Intention gibt, keinen Hinweis auf irgendetwas, was etwas gebaut hat, kein psychologisches Phänomen und auch nicht Evolution in dem Sinne, wo man sagen kann, dass sich da irgendwas entwickelt hat. Deswegen ist es immer eine Fallfrage, wann wir warum fragen und welche Bedeutung das Wörtchen warum hat. Also ich würde ein klares Plädoyer für den gezielten und eingeschränkten Einsatz von warum in der Wissenschaft doch führen. Aber nicht, dass irgendein Clown aus dem Gebüsch springt und sagt hier, ha, ich weiß, warum das passiert hier. Der Löwenzahn ist grün, weil rot und gelb schon vergeben war. Ja, das ist keine Antwort drauf. Und da muss man sagen, tut mir leid, das ist leider wissenschaftlich nicht nachvollziehbar oder Bullshit. Da sieht man nicht in der Öffentlichkeit, dass jemand sagt, Bullshit. Das sieht man nicht. Das macht man nicht. Das sind psychologische Hemmnisse und kulturelle Einschränkungen, dass das niemand macht. Und dazu sind wir ja hier, dass wir das machen.
Christian, kurze Verständnisfrage, ganz kurz. Vielleicht kannst du in einem Satz. Diese Art von Warum, warum haben die Dinosaurier Federn entwickelt? Warum hat jemand psychologische Sachen und so? Ist das dann statthaft, wenn sich dieses Warum theoretisch übersetzen ließe mit, wie kam es dazu, dass der Dinosaurier Federn hatte oder dass der Psychoschaden entstanden ist. Denn warum meint ja irgendwie was Größeres, so die Botschaft hinter den Dingen.
Warum soll man jetzt das Wörtchen warum verteufeln, wenn es eine Bedeutung hat, die jenseits vom Jenseits ist?
Also die Bedeutung, wie kam es dazu und warum, das liegt jedenfalls sehr dicht beieinander. Und es wäre dann Aufgabe derjenigen, die diese Trennungsthese vertreten, das sauber herauszuarbeiten, nicht unsere. Ne, wenn die einen schwammigen Begriff benutzen, dann ist das deren Problem und wir können das aufzeigen.
dieses Warum, wir assoziieren ja mit ja, warum und dann dieses ganze philosophische, warum, aber tatsächlich, natürlich fragt sich die Wissenschaft auch warum. Wenn du zum Beispiel versuchst, eine Krankheit zu heilen und du findest jetzt ein Heilmittel, warum funktioniert das? Welchen Effekt hat das? Durch welche Umstände? So, das ist ja wissenschaftlich, man sagt, das wirkt so, weil das und das. Das hat ja dann keinen philosophischen Hintergrund, sondern es geht ja um die Wirkung, wie dieses ganze Kleinteilige mit Atomen und mit irgendwelchen Zellen und hast du nicht gesehen. Also ich finde dieses Wort warum auch gar nicht so, dass man das komplett ausschließen soll. Aber, wie Christian halt sagte, nicht dieses diesen Quatsch, dass da irgendein sagt, ja, ich weiß warum. Das ist so eine Metaebene. Man versucht das dann immer so hochzuheben und wichtiger zu machen, als es eigentlich ist. Anstatt zu sagen, ah, das wirkt so, weil das und das, denn darum und daraus folgt das und das. Und dann Feierabend.
Was Iska gerade sagte, das ist ja genau dieser Taschenspielertrick. Ne, du zeigst mal kurz hier, ja, das ist die Wie-Karte und das ist die Warum-Karte. So, und dann kann jeder sagen, ja, stimmt, das sind ja völlig unterschiedliche Fragen. Dann kann sich das ja nicht widersprechen. So, weiter im Text. Ne? Das ist dieser Taschenspielertrick. So, so wie ich vorhin gesagt habe bei der Frau Altweg, wenn sie fragt, was ist außerhalb des Universums, anstatt gibt es etwas außerhalb des Universums, dann schwingt in dieser Frage schon mit, dass da was sein muss. Und deswegen kriegt sie diesen Knoten im Kopf, weil das dann, die Fragestellung passt nicht zu der Antwort sozusagen. Und hier ist in dem Theologen oder Leute, Gläubige, nach dem Warum fragen, wird ja schon ein Sinn, das habt ihr schon ausgeführt, unterstellt. Und für einen Sinn braucht es ja immer einen Sinngeber. Wo ich vorhin sagte, wenn Frau Altweg meint, diese Dimension, die hätte alles so schön hervorgebracht und geplant. Ne? Also wenn man nach Schönheit geht und plant, dann ist man eine Persönlichkeit, auch wenn sie denkt, das wäre nicht Personal. Und das heißt, in dieser Warum-Frage steckt schon ein Sinnstifter und damit steckt Gott in der Frage bereits drin. Und das wäre ja schön und gut, wenn man jetzt bewiesen hätte, dass es einen Gott gibt. Ne? Aber der Beweis bleibt ja schuldig. Und das heißt, diese Warum-Frage, die ist schon aufgeladen. Und wer so fragt, der wird dann auch, wenn er nicht sehr scharfsinnig ist, so wie wir und das jahrzehntelang trainiert hat, der wird dann immer auf einen Gott oder auf irgendwie sowas Ähnliches kommen. Und wir haben ja hier gesehen, Frau Altweg meint zwar, sie endet nicht beim Gott, aber sie stellt falsche Fragen und dann spürt sie quasi in ihrem Kopf, dass sich das da verknotet. So, und dann, wenn es jetzt natürlich keinen Gott gibt, dann kann man auch keine vernünftige Antwort erhalten. Und das kommt noch dazu. So, dann haben wir wieder die Überschneidungsfreiheit von Sinn und Unsinn. Aber jetzt noch ein Punkt, als ob es nicht schon schlecht genug aussähe hier für die Theologen. Es kann ja sein, die stellen ihre Fragen und haben auch Antworten. Aber hat die Theologie denn überhaupt einen Grund davon auszugehen, dass diese Antworten irgendwie belastbar sind? Wie geht die Theologie denn vor, um zu Antworten zu kommen? Was meint ihr?
Ja, die Schriften werden ausgewertet, Traditionen werden ausgewertet und ob man ein gutes Gefühl hat.
Ja. Ne,
dabei, das ist ja, ja, aber ganz im Ernst, also das ist tatsächlich ein Kriterium. Das sind die Dinge, ne? Schriftbeweise, Traditionen und man fleht zum Herrn. Man erbittet die Führung des Heiligen Geistes. Ne, wie bei dem Dogma von der jungfräulichen Dingens da 1950, ne? Nachdem wir nun inständig um den Heiligen Geist gefleht haben, erkünden, erklären und bestimmen wir hiermit.
Ich meine, das ist eine vernünftige Frage zu fragen, wie die Religion bestimmte Fragen beantwortet. Und ich muss mein wirklich schmutziges Wort in den Mund zu nehmen, wird das in der Regel politisch entschieden. Wenn wir uns mal schauen, wie sie die Natur von Jesus ergründet haben, ob der jetzt ein Gott ist, ein Halbgott, ein Drittelgott oder nur ein Mensch, der quasi für Gott gesprochen hat, dann ist das über mehrere Konzile, die stellenweise auch gewalttätig waren, wo das Ergebnis auch davon abhing, wie viele Leute der jeweilige Bischof mit der Meinung in seinen Tross hatte, dann bei der Abstimmung dann hervorbringen konnte, dann einfach politisch auf diesen Konzilen dann erarbeitet worden und abweichende Meinungen wurden hinterher dann unterdrückt. Das heißt, die wurden dann bekämpft im Sinne von bestraft, dass einfach die umgebracht worden sind. Und so Kram, Dachziegel auf den Kopf geworfen, wenn man Kirchengeschichte weiß, dann passierte das einfach. Der Entscheidungsprinzipprozess ist eigentlich eher politisch und der schlägt sich dann irgendwann in der Interpretation von den Heiligen Schriften raus oder jemand gibt ein neues Buch raus, hier Buch Mormon oder so. Dann steht da die Wahrheit noch viel wahrer drin, als sie vorher schon wahr war. Mm.
was du sagst mit dem Buch Mormon, das trifft es schon ganz gut. Die offizielle Methode der katholischen Kirche zumindest ist ja Offenbarung. Und das heißt jetzt nicht nur, dass Gott dir das jetzt offenbart, irgendwie im Traum oder so als Stimme im Kopf, sondern das kann er auch früher anderen Leuten offenbart haben, also hier dem Apostel Paulus oder Mose oder so, und du liest dann diese Offenbarung, oder es kann sich dir offenbaren, indem du das liest und dann merkst du plötzlich, ach, so ist das gemeint, ja, jetzt wird plötzlich alles klar. Aber das ist halt eine völlig subjektive Sache, die auch überhaupt nicht an die Realität irgendwie gekoppelt ist. Und das führt ja eben auch dazu, dass sich Theologen nie einig werden, sondern immer weiter so verästeln in Gruppen und Untergruppen und dann immer noch kleinere Grüppchen und jeder beharrt darauf, es jetzt aber genau zu wissen. Und das heißt, die Theologen haben überhaupt keine belastbare Methodik. Und das Problem, das jetzt hier so ein bisschen im toten Winkel ist quasi, wenn wir uns auf die Naturwissenschaften fokussieren hier ist. Die Theologen reden ja jetzt nicht nur im wissenschaftlichen Bereich mit oder vielleicht nicht mehr so doll, sondern im ethischen Bereich. Und das wäre ja jetzt schön und gut, wenn sie vernünftige Beiträge hatten, aber ihre Methode für die Ethik ist ja auch die Offenbarung. Dann haben sie vielleicht, das Naturgesetz offenbart ihnen dann, oh, also Männer und Frauen dürfen nur miteinander heiraten und Sex haben und der Grund dafür, ne, das ist diese Warum-Frage, die dann wieder Rückwirkung auf die Wie-Frage hat, wie sollen sich die Leute verhalten? Und dann ist die Überlegung, ja, warum ist das so gemacht? Ja, damit die Leute heiraten und Kinder kriegen. Ja, und dann haben wir halt diese Rückwirkungen, dann darfst du plötzlich keine Kondome mehr benutzen und nur noch in der Ehe Sex haben. Ne? Also diese Fragen, die sind dann nicht losgekoppelt von unserem Alltagsleben, sondern ja, bei Sterbehilfe, Abtreibung, da spielt das dann alles mit rein, weil die glauben zu wissen, warum das alles so ist. Und heute bilden wir unsere Ethik und unsere Gesetze, weil wir uns überlegen, welche Folgen hat unser Verhalten und wie sollten sich die Leute verhalten und wie nicht, damit wir alle möglichst in Freiheit und Gerechtigkeit und Frieden leben können. Ne, hatte ich ja beim letzten Mal was zu gesagt mit dem Grundgesetz. Der religiöse Wirkungsmechanismus ist nicht, welche Folgen hat unser Verhalten für andere Menschen, sondern welches Verhalten ist Gott gefällig, und wenn du dich Gott gefällig verhältst, dann sorgt Gott als Belohnung dafür, dass es dir gut geht. Also dieser ganze Bund, von dem in der Bibel immer die Rede ist, der alte Bund und der neue Bund, ne, das ist ja genau diese Vorstellung. Gott will, dass wir uns so und so verhalten und dass es uns dann gut geht, dass wir in Frieden leben, dass die Wirtschaft brummt. Das ist dann Gottes Belohnung dafür, dass wir uns so verhalten. Das Problem bei dieser Ethik ist, dass ja völlig willkürlich ist, was jetzt als Gott gefällig gilt und was nicht. Also da musst du halt da immer noch irgendwie so Turteltauben opfern oder Stiere oder da diese Stiftshütte musst du genau so bauen und nicht anders. Da kann jeder Scheiß dann mit beigemischt werden. Du kannst ja dann auch nie rauskriegen, so eine Art Feedbackschleife, wie du dein Verhalten verbessern kannst. Also das ist, wenn man hier fälschlich praktisch nur auf die Naturwissenschaften guckt, dann wird die größte Gefahr quasi gar nicht wahrgenommen, dass die Theologen nämlich mit ihrer völlig unzureichenden und ihrem veralteten Ansatz auch bei der Ethik mitreden wollen.
Also bei dieser Ethik muss man ja auch schauen, macht es überhaupt Sinn oder wo kommt es jetzt überhaupt her? Also niemand würde ja einfach sagen, ja, das ist jetzt hier unsere Ethik so und so und so, sondern das wird ja abgeleitet und diese Ableitung wird ja schon irgendwie geprüft, macht es Sinn? Und es wird auch geguckt, haben wir es von den richtigen Sachen her abgeleitet? Also das ist ja jetzt schon so, dass das geprüft wird auch von Theologen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das die Gesellschaft extra nochmal prüft. Wenn sie es täte, dann würde sie ja unschwer rauskriegen, dass die Dokumente, aus denen die Theologie sich da bedient, dass das ja völlig abscheuliche und abstruse Dokumente sind. Die Genesis, man kennt ja so die ersten zwei Kapitel, ne, die zwei Schöpfungsberichte und so weiter, ne, das ist Poesie. Aber der ganze Rest ist ja furchtbar dumm, aber auch abscheulich. Ne, die ganzen Mosebücher und was den Israeliten da passiert, das ist ja furchtbar. Und daraus kann man auf keinen Fall eine Ethik ableiten. Also es scheint mir völlig abartig zu sein. Also du sagst Sexualität und wer soll mit wem heiraten und so weiter, da würde man dann schon mal gucken, ah ja, interessant, zeig mal, wo hast denn das her? Ne, und wenn sie dann das wirklich ihre Schriften herzeigen müssen, dann würden die Leute die Hände mit dem Kopf zusammenschlagen, was da drin steht. Matthias, findest du das nicht auch? Du kennst ja diese Schriften und diese ganzen Gräuel da im Alten Testament.
Ja, das ist ja genau dieser Denkstopp. Ne? Die Leute denken, oh, das kommt aus der Bibel, die Bibel kommt von Gott, Gott will immer dasselbe, was ich auch will, oder der ist gut. Und dann kann da ja gar nichts, dann merken die ja gar nicht, dass da was Schlechtes drinsteht. Oder wenn sie es merken, denken sie, ja, Gott wirklich schon was dabei gedacht haben. Gut, dann würde ich hier mal mein Zwischenfazit ziehen. Frau Altweg behauptet, die Wissenschaft und Theologie würden sich nicht überschneiden. Das ist so grundfalsch, also es ist im Ergebnis, so wie sie es meint, es ist falsch. Ich glaube, warum sich das aber richtig anfühlt, ist, dass es tatsächlich wenig Überschneidungen gibt, wenn man andere Kriterien zugrunde legt. Nämlich die Vorstellung, dass sich die Gebiete ihrer professionellen Expertise nicht überschneiden, trifft insofern zu, als die Theologie überhaupt keine professionelle Expertise vorzuweisen hat. Folglich kann sie sich auch mit nichts überschneiden. Ne, das haben wir jetzt herausgearbeitet. Die haben nichts vorzuweisen und deswegen kann sich da auch nichts überschneiden. Und deswegen fühlt sich das auch richtig an mit dieser Überschneidungsfreiheit. Und was die Überschneidungsfreiheit von Wissenschaft und Theologie angeht, lässt sich sagen, Wissenschaft und Theologie überschneiden sich in dem Sinne nicht, wie sich Sinn und Unsinn nicht überschneiden oder Vernunft und Unvernunft, hatte ich vorhin schon gesagt. Wissenschaft sucht nach der Wahrheit, indem falsche Vorstellungen verworfen werden. Theologie meint bereits im Besitz der Wahrheit zu sein und verwirft deshalb gegenteilige Vorstellungen. Das ist aber ein Unterschied, Falsches zu verwerfen und Dinge zu verwerfen, weil sie gegenteilig sind. Das ist ein großer Unterschied. Wissenschaftler einigen sich über kurz oder lang auf einen Konsens, Theologen nicht. Wissenschaft hat innerhalb von 500 Jahren bahnbrechende Erkenntnisse auf den Gebieten der Physik, Medizin, Landwirtschaft, Industrie, Transportwesen und Wirtschaft hervorgebracht. Theologie hat über Jahrtausende nichts Nützliches hervorgebracht. Ich wüsste nicht, was es sein soll. Also ich meine, so ein Gebot wie, du sollst nicht stehlen, das ist ja jetzt nichts, wo man sich auf die Schulter klopfen kann für 5000 Jahre Arbeit. Wissenschaft, meine ich, bringt die Zivilisation voran. Theologie hält sie auf, weil halt diese Grundlagen tausende von Jahren alt sind. Aber umgekehrt, wenn es jetzt darauf ankommt, was die Lehraussagen praktisch sind, überschneiden sich Theologie und Wissenschaft. Das haben wir vorhin gesehen. Theologen, speziell Christliche, die machen Aussagen wie, ja, Gott schuf da Adam und dann muss da der Sündenfall irgendwie mit Adam und Eva gewesen sein. Das sind Aussagen, die überschneiden sich mit der Wissenschaft. Und ich glaube, man merkt das heute bloß nicht mehr so deutlich, weil Christentum und Bibel selbst von Christen überhaupt nicht mehr ernst genommen werden. Biblische Aussagen, die der Wissenschaft widersprechen, werden deshalb gar nicht mehr als widersprüchlich empfunden. Es wird gar nicht mehr davon ausgegangen, dass Christentum und Bibel korrekte Aussagen über die Realität machen. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Wer bestimmt denn die Grenze zwischen Theologie und Wissenschaft? Na, also wenn man sich vorstellt, überschneiden sich nicht, dann muss es ja zwischen diesen Bereichen irgendwo eine Grenze geben. Und was meint ihr? Wer legt die fest?
Muss man erklären.
Es ist doch so, dass Christentum sagt, ja, Gott hat da erstmal das Licht geschaffen und dann irgendwie ein, zwei Tage später die Sonne. So, das haben die ja auch Jahrtausende lang geglaubt. Ne? So, und jetzt kommt die Wissenschaft und sagt, guck mal, das Licht gibt es doch überhaupt erst von den Himmelskörpern. So, und dann sagen die Theologen, ja, okay, das ist aber alles jetzt nur so allegorisch gemeint. Ne? Das ist nur eine Metapher. Aber die Grenze wird durch die Wissenschaft festgelegt. Weil nämlich die Gläubigen, also die meisten Gläubigen und auch die Theologen wissen, wenn die Wissenschaft irgendwo was sagt, das ist ja dann nachprüfbar. Ne? Wenn die sagt, so, jetzt, wenn du dein Flugzeug so baust, dann kannst du damit auch fliegen, dann funktioniert das ja. So. Und deswegen ziehen sich die Theologen schön zurück. Das ist nicht so, dass sich diese Trennlinie quasi aus so einer theoretischen Überlegung ergäbe oder aus diesen unterschiedlichen Fragestellungen, sondern die Grenze ergibt sich daraus, dass die Wissenschaft das Sagen hat und die Theologen dann sich zurückziehen in diese Lückenbüßer-Ecke, wo sie einen Unsinn äußern können, der die Wissenschaft nicht interessiert. Und natürlich kommen dann immer mal so ein paar Aussagen zu Punkten, wo die Wissenschaft vielleicht noch nicht so weit ist. Also sagen wir mal früher hier mit der ganzen Schöpfung und so weiter, als man Evolution noch nicht kannte. So, aber irgendwann findet die Wissenschaft dann vielleicht doch was dazu raus. Und dann zieht sich die Theologie halt daraus zurück. Und damit ist die Wissenschaft der Master und die Theologie der Slave. Es gibt auch manchmal so technischen Geräten, wenn die irgendwie koordinieren, hast du so Master und Slave. Und die Wissenschaft gibt den Ton an. Und die Theologen sind da wie so lästige Fliegen, die da auch so rumschwirren, die nichts Ordentliches beitragen, aber die man auch nicht los wird. So, also das war jetzt zu der Argumentation von der Frau Altweg.
Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft die Grenze zwischen Theologie und Wissenschaft definiert. Das mag zwar sein in unserer heutigen Zeit, jetzt gerade, in der Gesellschaft, aber meiner Ansicht nach wird die Grenze von der Gesellschaft, vom gesellschaftlichen Diskurs oder vielleicht auch von der politischen Macht gezogen. Denn man muss auch dafür sorgen, dass ein gesellschaftlicher Umfeld ist, in dem die Wissenschaft die Theologie zurückdrängen kann. Und das ist auch wichtig, weil ich sehe nicht es als zwingend an, dass es immer so bleiben muss. Ich bin kein Positivist, wir müssen das verteidigen.
Also den Einwand nehme ich gerne an. Es war ja auch beispielsweise in früheren Zeiten tatsächlich so, dass die Theologie vorgegeben hat oder die Kirche, was an Wissenschaft publiziert werden durfte und was nicht. Und ist ja selbst heute noch so, bei so bestimmten Forschungen, so Stammzellen oder künstliche Befruchtungen, dass die Kirche da auch noch gegen anstinkt. Also danke, Christian, dass du da meinen Optimismus zerstörst, aber er macht dann einem Realismus Platz und das ist ja das, was wir letztlich wollen. So, also, die komplette Argumentation von der Frau Altweg ist durch und durch schwach. Und wenn Frau Altweg mal darüber nachdenken würde, was sie sagt, bevor sie, oder wenn sie ein Interview gibt, hätte sie das auch merken können. Jetzt ist aber im Grunde die Frage, die ja die Interviewerin interessierte, noch nicht ganz sicher beantwortet, meine ich. Nämlich, ob sich Glaube und Wissenschaft ausschließen. Ja, die Frau Altweg ist ja betrachtet sich als Wissenschaftlerin und als ein bisschen gläubige Person. Und das ist ja auch eine Sache, die man häufig hört. Es wird ja mal verwiesen auf die gläubigen Wissenschaftler. Wie seht ihr das? Schließen sich Glaube und Wissenschaft aus oder können die so koexistieren?
Ich bin der festen Ansicht, dass auch ein blindes Huhn manchmal ein Korn findet. Und das ist auch zum Beispiel, sieht man das in der einen Schöpfungsgeschichte, wo der Schöpflöffel nicht vorkam. Da steht drin, dass es einen Anfang gab und dass alles geschaffen worden ist. Und das ist quasi das Korn, das das blinde Huhn gefunden hat, weil das quasi mit der Entstehung des Universums oder der aktuellen Theorie übereinstimmt. Und das wird dann immer als Argument gebracht. Aber man kann aus den falschen Gründen oder aus Intuition heraus ein richtiges Argument finden. Und dann glaubt man zufälligerweise an das Richtige. Und das ist dann sozusagen eine Übereinstimmung, die eben sich nicht ausschließt. Man könnte quasi eine Religion bauen, die quasi mit der Wissenschaft übereinstimmt. Ich würde sie Scientology nennen. Oh, nee, das gibt es schon. Aber die dann halt genau die Wissenschaft dann vereinnahmt. Und dann würde sich Glaube und Wissenschaft dann herrlich vereinbaren lassen. Insofern würde ich sagen, das prinzipiell erstmal kein Widerspruch. Aber mit der Erkenntnisgewinnungsprozess von Glaube und Wissenschaft sind dann doch anders. Man kann quasi aus verschiedenen Gründen zu den richtigen Auffassungen kommen.
Also ich kenne tatsächlich Menschen mit Studium, die an Homöopathie glauben. Das ist so eine Art gegenteilige Inselbegabung. Die sind eigentlich super wissenschaftlich und wenn die über ihr Thema referieren, dann merkt man auch, dass die dieses wissenschaftliche Denken und Argumentieren auch gelernt haben. Aber dann gibt es diese Insel. Und da sind die unfähig, schrecklich unwillens oder wie auch immer, dieses wissenschaftliche Denken anzuwenden. Da ist das so in diesem Brain drin, dass die da selber nicht drüber hinwegkommen.
Es gibt ja von Michael Schmidt-Salomon dafür den Begriff der Inselverarmung.
Stimmt, das, ja,
aus dem
genau.
Buch Keine Macht den Doofen, da beschreibt er das. Aber ich meine, und das ist jetzt meine Antwort auf diese Frage, schließen sich Glaube und Wissenschaft aus oder schließt Wissenschaft den Glauben aus? Ich meine, ja, es ist natürlich bekannt, dass Menschen beide Auffassungen irgendwie haben können und auch versuchen, dafür zu argumentieren. Aber es fällt dann ja auf, dass die plötzlich ganz andere Kriterien anwenden oder Kriterien nicht mehr anwenden. Es kommt sicher auch noch dazu, selbst wenn jemand gute Argumente bringt, dass man nie weiß, ob der die Argumente tatsächlich versteht oder ob er die nur nachplappert.
Mhm.
Ne? Denn die meisten Sachen, die jetzt nicht so kontrovers sind, also ich sag mal Gravitation oder so, meinetwegen auch, dass die Erde eine Kugel ist, da ist die Diskussion ja entschieden und dann hörst du halt nur die guten Argumente. Ne? Das führt aber, glaube ich, dazu, dass viele Leute, selbst wenn die sich schlau anhören, nicht unbedingt so schlau sind, sondern die geben nur Argumente wieder, die populär sind oder die überzeugen oder von denen sie gemerkt haben, dass andere Leute die akzeptieren. So, aber die Frage, gehen Wissenschaft und Glaube zusammen, zielt doch meines Erachtens auf die intellektuelle Vereinbarkeit ab und nicht, ob jetzt einer, sag mal, ich kann ja auch meine Kinder vom Saufen und Rauchen warnen, auch wenn ich selber saufe und rauche. Und deswegen meine ich, müsste man hier, wenn man sagt Wissenschaft oder wissenschaftliche Arbeit, man müsste das mit so einem Begriff vergleichen wie Veganer.
Hä?
Und Veganer heißt halt, dass ich nie was Tierisches esse. Es heißt nicht, dass ich, sagen wir mal, so eine Art Intervallfasten mache und dann, weiß nicht, 18 Stunden lang nichts Tierisches esse, aber dann in den verbleibenden Stunden doch. Und ich meine, das ist das, was gemeint ist, schließen sich Glaube und Wissenschaft aus. Die Leute wissen ja, dass es gläubige Wissenschaftler gibt. Wenn die dann trotzdem fragen, lassen sich Glaube und Wissenschaft vereinbaren, dann wissen die ja im Grunde selber, dass das kein Beweis ist, ne, die gläubigen Wissenschaftler.
Dieses Autoritätsargument, der ist so schlau, der hat einen Doktortitel, also wenn der gläubig ist, muss es ja stimmen.
Der Umstand, dass es religiöse Wissenschaftler gibt, darf nicht so verstanden werden, dass sich Wissenschaft und Religion nicht ausschließen. Nicht umsonst spricht man ja bei der wissenschaftlichen Methode auch vom methodischen Atheismus.
Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de.